Natürlich wusste er, dass man bei dem Wanderprediger Jesus vor Überraschungen nie sicher sein konnte. Aber mit einer stadtbekannten Sünderin verglichen zu werden und dabei noch schlecht abzuschneiden, das hat er sich vorher kaum ausdenken können. Wenn er das gewusst hätte, hätte er die Einladung wohl nicht ausgesprochen. Wie kam er überhaupt dazu, Jesus in sein Haus einzuladen? Wir wissen nicht, welche Motive Simon bewegt haben. Aber ganz deutlich wird, er hat sich seine Gedanken über Jesus gemacht. Das wird ja nachher deutlich, als er so überlegt, wenn dieser ein Prophet wäre, dann wüsste er doch, was das für eine Frau ist. Vielleicht hat er sich früher auch gefragt, ob dieser Jesus, von dem so viel erzählt wird, eventuell der erwartete Messias ist. Wer ist Jesus eigentlich? Diese Frage bewegt Simon. Diese Frage bewegt viele Menschen bis heute. Gut finde ich, dass Simon sich nicht aufs Hörensagen verlässt, sondern sich selber ein Urteil bilden will. Wie kann man einen Menschen besser kennenlernen, als wenn man sich zwanglos beim Essen unterhalten kann? So hat er vermutlich gedacht und Jesus mit seinen Jüngern zum Essen eingeladen. Er will sich aus erster Hand informieren. Jesus nimmt die Einladung an. Damals und heute. Wenn wir sagen, komm Herr Jesus, sei du unser Gast, dann kommt er nicht nur als Gast, sondern auch als Herr in unser Leben. Entscheidend ist, wie wir Jesus einladen, was wir von ihm erwarten. Simon verhält sich ja sehr widersprüchlich. Einerseits sagt er, komm in mein Haus. Andererseits spürt man deutlich, komm mir nicht zu nahe. Es ist mit Händen zu greifen, dass Simon auf keinen Fall mit Jesus identifiziert werden will. Er verhält sich äußerst reserviert. Vielleicht ist es zu stark, wenn man sagt, er sei unhöflich gewesen. Er verhält sich ja korrekt. Aber er verzichtet auf alle Freundschaftsgesten, Gesten, die nicht unbedingt zum Pflichtpensum der Gastlichkeit gehörten. Es ist sozusagen wie bei Staatsbesuchen das kleine Protokoll, mit dem Jesus empfangen wird. Der rote Teppich wird nicht ausgerollt. Ohne Herzlichkeit und Wärme nimmt er Jesus auf. Mit der Kälte eines Untadeligen empfängt er seinen Gast. Da sitzen sie. Besser muss man wohl sagen, wenn man die Gepflogenheiten der damaligen Zeit beachtet, da liegen sie nun zu Tisch. Und bevor die Steifheit sich auflösen kann, passiert etwas Unvorhergesehenes. Eine Frau, dazu noch eine stadtbekannte Sünderin, platzt in diese exklusive Männergesellschaft in der vornehmen Umgebung. Worin ihre Sünde bestand, wird nicht gesagt. Es heißt nur, sie war eine Sünderin. Ein Mensch, der durch seine Taten die Beziehung zu Gott verloren hat. Durch die Sünde in ihrer Trennung von Gott hat ihr Leben seinen Glanz verloren. Angst und Hoffnungslosigkeit beherrschen sie. Die Zukunft ist verschlossen. In der guten Nachricht steht statt Sünderin Prostituierte, aber das ist schon eine Deutung. Sünderin sagt man über sie und zeigt mit dem Finger auf sie, sodass sie ihr Gesicht verliert und ihren Namen. Sünderin. So redet man über sie, aber nicht mit ihr. So funktioniert Ausgrenzung, Verurteilung. Die Bezeichnungen haben gewechselt. Das Prinzip ist über Jahrtausende das gleiche geblieben. Diese Frau, sie sagt kein Wort, aber ihr wortloses Tun spricht Bände. Lukas berichtet sehr präzise. Mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl ging sie dorthin, Die Frau trat von hinten an das Fußende des Polsters heran, auf dem Jesus lag. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie ihm die Füße, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Ich vermute, diese Frau wird von sich selber überrascht gewesen sein. Natürlich kam sie mit der kostbaren Salbe, sie wollte Jesus ehren, aber sie hat sich sicher nicht vorgenommen, die Kontrolle über ihre Gefühle zu verlieren und zu weinen. Aber dann konnte sie ihre innere Bewegung nicht steuern. Sie drückt ihre Dankbarkeit und Liebe ganz unkonventionell aus. Sie war so erfüllt von der durch Jesus erfahrenen Vergebung, dass sie etwas ganz Ungewöhnliches tut. Sie spricht ihre stumme Sprache. Wie hat doch jemand gesagt? Besser, dass die Werke reden und die Zunge speicht, als dass die Zunge redet und die Werke schweigen. Jesus versteht das Verhalten der Frau richtig. Er hört daraus die Liebe, die Verehrung, die Dankbarkeit und auch die Reue über die Sünde. Jesus erwählt sich ganz wunderbar. Er nimmt dadurch, dass er alles geschehen lässt, die Frau in Schutz, die sich in ihrer Liebe so verwundbar gemacht hat. Muss ja eine unerhörte Spannung damals im Raum gewesen sein. Die Gespräche verstummen, man hört nur das Schluchzen der Frau, im Raum steht die Frage, was passiert jetzt? Wie wird Jesus sich verhalten? Und wie reagiert der Hausherr? Lukas berichtet, der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, beobachtete das alles und sagte sich, wenn dieser ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt, dass sie eine Sünderin ist. Vielleicht hat Simon auch gedacht, wie gut, dass ich von vornherein Jesus mit äußerer Distanz begegnet bin. So kann ich mich wenigstens galant aus dieser peinlichen Affäre ziehen. Für ihn ist damit klar, Jesus ist kein Prophet. Und auch den lade ich nicht wieder ein. Wenn der wüsste, wie unangenehm die ganze Angelegenheit für mich ist. Jesus wusste, was im Menschen ist. Er hatte es nicht nötig, dass ihn jemand aufklärte. Die geheimsten Gedanken sind ihm nicht verborgen. Deshalb weiß er mehr als Simon. Er weiß, dass diese Frau mit ihrem früheren Leben gebrochen hat. Er deutet das Verhalten der Frau richtig, wenn er feststellt, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, darum hat sie so viel Liebe gezeigt. Jesus wusste auch, welche Gedanken Simon bewegten, der sich äußerlich gut im Griff hatte. Er wendet sich an Simon. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er spricht seinen Gastgeber liebevoll mit Namen an. Und er antwortet, Lehrer, sprich. Simon ist wieder ganz korrekt. Er lässt sich nicht anmerken, was in seinem Innern vor sich geht. So ungefähr nach dem Motto, bitte Herr Doktor, reden Sie. Und dann sagt Jesus, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Da sie es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er beiden das Geld. Welcher von den beiden wird den Geldverleiher dafür wohl mehr lieben? Diese wenigen Sätze zeigen die prophetische Begabung Jesu. Mit wenigen Worten hat Jesus die Situation treffend beschrieben. Die Frage ist so simpel, dass jeder Erstklässler sie beantworten könnte. Überraschend ist dabei, dass Jesus nach der Liebe fragt. Und Simon antwortet, ich nehme an, der, dem der Geldverleiher mehr geschenkt hat. Da sagt Jesus zu ihm, du hast recht. Man könnte auch sagen, du hast recht geurteilt, recht gerichtet. Du hast dich selber gerichtet, indem du festgestellt hast, dass diese von dir verachtete Frau mehr Liebe hat als du. Und dann dreht er sich zu der Frau und sagt zu Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gebracht. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Die beiden werden verglichen. Und den Vergleich lasst uns noch etwas näher anschauen. Simon meint, zwischen ihm, dem geachteten Pharisäer, dem frommen Menschen, der es so ernst meint mit dem Gottesdienst, und dieser Frau, die es wagt, in sein Haus zu kommen, bestehe ein großer Unterschied. Das ist auch so, aber anders als Simon gedacht hat. Denn Simon schneidet bei dem Vergleich, den Jesus anstellt, schlecht ab. Seine kalte, äußerlich korrekte Art wird deutlich. Seine mangelnde Fürsorge. Er hat Jesus nicht wie damals üblich die Füße gewaschen, wenn man einen Gast begrüßt. Seine mangelnde Freundschaft. Er hat Jesus nicht mit einem Kuss willkommen geheißen. Seine mangelnde Ehrenbezeugung. Er hat Jesus nicht mit Öl den Kopf gesalbt. Alles, was Simon nicht getan hat, wird gegenübergestellt der warmherzigen Art und Weise, die die Frau gezeigt hat, die so ergriffen über ihre Sünde weint und gleichzeitig voller Dankbarkeit und Freude ist, weil Jesus ihr neues Leben schenkt. Weil Simon sich so halbherzig Jesus zugewandt hat, ist es für ihn unerträglich, wie diese Frau sich mit ganzem Herzen Jesus zuwendet. Ganz deutlich wird hier der Zusammenhang zwischen den eigenen Fehlern und dem, was wir anderen ankreiden. Wir sehen den Splitter da, wo der eigene Balken im Auge sitzt. Jesus zeigt, dass der Unterschied zwar da ist, aber von ihm ganz anders gewertet wird. Zweifellos besteht ein großer Unterschied in der Größe der Verschuldung. Im Gleichnis hat der eine Schuld von 500 Silberstücken, der andere 50. Aber dieser Unterschied wird bedeutungslos durch die Gemeinsamkeit. Sie können beide nicht bezahlen. Das ist unsere Situation. Vor Gott sind wir alle zahlungsunfähige Sünder, die auf Gnade angewiesen sind. Der Pharisäer Simon, der es Gott recht machen wollte, hat viele Nachahmer gefunden. Vom Pharisäer kann man eigentlich nur in der Wir-Form sprechen. Also nicht der Pharisäer, sondern wir Pharisäer. Wir gleichen dem Pharisäer von damals, über den wir vielleicht die Nase gerümpft haben, mehr als uns oft bewusst ist. Wie schnell passiert es, dass wir sagen, natürlich bin ich nicht ganz so wie Gott und auch wie ich mich selbst nicht haben will, aber ich bin doch besser als viele andere. Schaut nur. Und diese Einstellung, sich selber als besser zu fühlen, ist grundfalsch. Damit können wir vor Gott nicht bestehen. Zugespitzt formuliert, wir werden nicht gerecht vor Gott, weil es Menschen gibt, die noch mehr Sünde haben als wir selber. Vor Gott werden wir nur gerecht. In die richtige Beziehung kommen wir nur zu Gott, wenn wir die Vergebung annehmen, die Jesus uns schenken will. Jemand hat treffend gesagt, die Hölle, der Bereich, in dem wir für immer von Gott getrennt sind, wird voller wohlanständiger Leute sein, die etwas besser waren als andere und deshalb meinten, ohne Jesus auskommen zu können. Auch die vermeintlich kleine Schuld trennt von Gott. Ob viel oder wenig, kein Mensch kann von sich aus die Schuld seines Lebens bezahlen. Muss er auch nicht, denn die Schuld ist bezahlt. Jesus hat für uns sein Leben in den Tod gegeben und dadurch die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen. Nun kommt es darauf an, dass wir dieses Geschenk annehmen. An einem Bild möchte ich das noch mehr verdeutlichen. Stellen wir uns vor, da ist ein Schiffbrüchiger, der gerettet werden muss. ob er 500 Meter oder 50 Meter vom rettenden Boot entfernt ist, ist unwichtig. Entscheidend ist allein, ob er das rettende Boot erreicht. Wer das rettende Boot erreicht, wem die Schuld vergeben ist, kann Liebe und Dankbarkeit zeigen, so wie die Frau das macht. Jesus fasst für Simon zusammen: Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Darum hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Wer Vergebung erfahren hat, der liebt. Wer viel Vergebung erfahren hat, kann viel lieben. Wie viel Liebe strahlt aus meinem Leben? So können wir uns fragen. Müssen wir dann kräftig sündigen, damit uns viel vergeben kann und wir viel lieben? Auf diese Frage können wir nur mit Paulus in Römer 6 antworten. Was sollen wir dazu sagen? Lass uns in unserer Sünde bleiben, damit die Gnade noch größer wird. Auf keinen Fall. Oder wie es bei Luther heißt, das sei ferne. Die Größe unserer Liebe zu Gott richtet sich nicht nach der Größe unserer Sünde, sondern nach der Echtheit der Reue, nach der Tiefe unserer Erkenntnis. Diese Einsicht: Ich war verloren, ich konnte nicht bezahlen. Jesus hat mich gerettet. Durch den Heiligen Geist will Gott uns die Augen öffnen für die Tiefe der Verlorenheit, die unabhängig davon ist, wie moralisch einwandfrei nach außen unser Leben ist. Menschen, die tief in der Sünde gesteckt haben, können manchmal tiefer verstehen, wie groß die Liebe Jesu ist, die alle Schuld vergibt. Simon fehlt die Erkenntnis der eigenen Sünde. Er bittet nicht um Vergebung für seine Schuld. Weil er so deutlich die Sünde der Frau sieht, übersieht er seine eigene Verlorenheit. Ist er blind für den Mangel an Liebe in seinem Leben? Ob er anschließend ins Nachdenken gekommen ist? Wir wissen es nicht. Der Frau sagt Jesus: Deine Sünden sind dir vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. In Frieden sollen auch wir unseren Lebensweg mit Jesus gehen und immer wieder neu dankbar werden für die Liebe, die Jesus uns schenkt. Diese eindrückliche Geschichte sollen wir nicht behandeln wie ein Museumsstück nach dem Motto: So war es damals. Vielmehr sollten wir uns herausfordern lassen, unser Leben neu mit Jesus zu gestalten. Letztlich geht es um die Frage, die Jesus dem Petrus dreimal stellt: Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Lieben können wir, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Und diese Liebe zu Jesus entsteht, wenn wir merken, dass er unsere einzige Hoffnung ist und uns nicht enttäuscht. Dass er uns alle Liebe schenkt, obwohl wir es nicht verdient haben. Dass er das alles nicht nötig gehabt hätte, aber er tut es, um uns zu retten, uns eine Chance zu geben für das Leben und vor allem für die Ewigkeit. Unsere Liebe wird davon abhängen, wie groß unser Staunen darüber ist, dass Gott ausgerechnet mit uns so umgeht. Amen.